Ich weiß gar nicht, wann gab es Zeugnisse? Vor einer Woche erst, gell? Ich habe euch mal ein paar Zeugnisse von mir mitgebracht. Wollt ihr die hören? Yes. Zweite Klasse. Peters tadelloses Betragen ist zu loben. Er bemüht sich beständig um gute Leistungen. Naja, bemühen. Und zeigt aktiv Interesse am Unterrichtsgeschehen, vor allem in Mathematik. Er sollte jedoch noch etwas mehr aus sich herausgehen. Seine schriftlichen Arbeiten führt er mit Sorgfalt aus. Na gut, Viertklasszeugnis lese ich jetzt mal nicht vor, das war ziemlich gut. Aber fünfte Klasse wird wieder interessant. Zwischenzeugnis, Mitarbeit durchschnittlich. Sein Verhalten war vorbildlich. Das Vorrücken ist gefährdet. Das hätte er nicht gedacht von mir, gell? Ja. Zehnte Klasse, das war auch so ein Ding. Ja. Der freundliche und ruhige Schüler zeigte stets vorbildliches Betragen. Seine Mitarbeit im Unterricht entsprach im Allgemeinen den Erwartungen. Hier, jetzt wird schon langsam, jetzt wird schon cool, ne? Hier, Industrie- und Handelskammer. Ich weiß nicht, als Industriekaufmann ist man da auch Geselle? Weiß gar nicht. Nee, ne? Was ist man dann? Okay, was bin ich dann? Weiß ich denn nicht. Kaufmann? Kaufmann. Na gut, da gab es 4 Noten. Es gab jeweils 100 Punkte zu erreichen, ne? So Abschluss. Also es war schon nicht schlecht, ne? Schlechteste 85 Punkte. Zweitschlechtes ist 88, 93 und 94. Okay, es gibt noch ein paar andere Sachen. Aber wen es interessiert, der kann später zu mir kommen. Der kann noch mehr erfahren. Zeugnisse. Tja, wie wichtig sind es? Sind Zeugnisse für ein Leben? Was andere Menschen über einen aussprechen, ausschreiben? Habt ihr gewusst, dass Gott auch Zeugnisse geschrieben hat? Der Albrecht hat es schon angedeutet, und zwar in den Sendschreiben. Das steht im Buch der Offenbarung des Johannes. Hat es schon mal jemand gelesen? Ja, wer hat das schon alles gelesen? Habt ihr das verstanden? Manches versteht man, manches ist schwierig. Ich glaube, das ist jetzt auch meine erste Predigt über die Offenbarung, weil es da traut man sich nicht so leicht dran. Ich will vielleicht kurz bevor ich... Also ich möchte nicht alle 7 Sendschreiben vorlesen, aber eins. Und euch wird dann auffallen, oder besser gesagt, in allen Sendschreiben ist so eine gewisse Struktur, die ist bei allen gleich. Da möchte ich dann später drauf eingehen. Wer hat es geschrieben? Das ist der Johannes. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es der Jünger Johannes, der ja bekanntermaßen ein besonderes Verhältnis zu Jesus auch gehabt hat. Und ich habe irgendwo ein Buch gefunden, was über ihn steht, also was jetzt außerbiblisch ist. Eine außerbiblische Überlieferung besagt, also er hat dieses Buch ja geschrieben in Patmos, das ist eine griechische Insel, in der Verbannung aufgrund seines Glaubens. Eine außerbiblische Überlieferung sagt, dass er aus der Verbannung auf Patmos wieder freigekommen und Leiter der Gemeinde in Ephesus geworden sei. Dort habe er den Irrlehrer Korinth und die Lehren der Doketen bekämpft und sei in hohem Alter gestorben. Also wenn man den Schriften der Kirchengeschichte glauben kann, ist er, glaube ich, der Einzige, der jetzt auch nicht als Märtyrer gestorben ist. In der sogenannten Offenbarung des Johannes spricht Gott zu Johannes mit einem ganz besonderen Auftrag. Er soll alles aufschreiben, was er von ihm hört, und dann weitersenden. Und zwar an 7 Gemeinden, an Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Diese Orte, die findet man heute in der Türkei. Für mich ist die Frage, was können wir denn von diesen Sendschreiben lernen? Wie gesagt, es ist immer nach demselben Muster aufgeschrieben und ich möchte jetzt exemplarisch das Sendschreiben an Ephesus vorlesen. Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Das hat der Johannes in seiner Vision so gesehen. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und hast sie als Lügner befunden und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Ist das nicht ein tolles Zeugnis? Jetzt kommt ein Aber. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Jesus sagt zunächst erstmal was über sich selber. Und es ist in allen Sendschreiben gleich. Er sagt immer ein bisschen was anderes zu sich. Ich habe die sieben Sterne, also das ist das Symbol für die sieben Gemeinde, in der Hand. Ich war tot und bin wieder lebendig geworden. Ich habe das zweischneidige Schwert und so weiter. Jesus stellt sich hier vor. Warum ist es wichtig, sich vorzustellen? In Gesprächsrunden hat man festgestellt, dass es gar nicht so wichtig ist, was gesagt wird. Ich weiß nicht, Christian, du bist auch öfters mal in Gesprächen, Girl. Ist überhaupt nicht so wichtig, was gesagt wird, sondern wer es sagt. Wenn jemand so eine innere und äußere Autorität hat, weder wurde sie ihm gegeben oder er strahlt eben sowas aus, dann hat es einfach viel mehr Gewicht. Und so ist es hier auch. Und wir hören so viel den ganzen Tag. Wir müssen ständig auswählen, was gesagt wird. Genau. Wir müssen heraushören, was ist denn wichtig für mich, was ist nicht so wichtig. Und dabei ist total entscheidend, wer etwas sagt. Wenn du jetzt irgendwie was über die Sterne wissen möchtest, wen fragst du dann? Fragst du einen Landmaschinentechniker oder vielleicht doch einen Astrophysiker? Wenn du was über den Anbau von Auberginen oder Cocktailtomaten wissen möchtest, gehst du auch nicht zum Bilanzbuchhalter, sondern du gehst zum Gemüsegärtner. Der hat in dem Bereich Autorität, der weiß Bescheid. Und hier spricht Jesus. Er ist diese Autorität. Er hat vom Vater im Himmel die Macht bekommen, auf Himmel und auf Erden. Und dieser Jesus, er sieht alles. Er sieht alles. Boah. Ich habe mir echt mal die Frage gestellt, ja, sieht er mich jetzt auch auf der Toilette? Ja, sieht ich auch. Ich meine, er hat dich auch geschaffen, ist nicht so schlimm. Er sieht mich auch, wenn ich die Tür hinter mir zuschließe und Dinge tue, die nicht so gut sind, die im Geheimplan sollen, die mir vielleicht peinlich sind. Gott sieht dich, ja. Ich kenne deine Werke, sagt er. Es kann aber auch ermutigend sein. Sieht er mich auch, wenn ich ganz alleine bin? Wenn ich einsam bin? Sieht er mich in meiner Krankheit, in meiner Notsituation, in meinem Leid, in meinen Schmerzen? Ja, Gott sieht dich. Er sieht deine und meine Werke, auch wenn kein anderer Mensch es sieht. Er sieht dein und meine Kämpfe. Er sieht dein und mein Ausharren im Gebet. Er sieht dein und mein Ringen um die Wahrheit. Gott sieht dich. Und Gott urteilt. Gott ist es, der urteilt. Menschen können über uns urteilen. Sie können uns Zeugnisse ausstellen. Was ist wichtiger? Zeugnis eines Menschen oder das Zeugnis Gottes? Klar, Was sagt Gott über uns? Das ist das Wichtigste. Und natürlich spricht auch Gott durch Menschen, klar. Und wir sollten auch immer ganz genau zuhören, was Leute über uns sagen. Leute, die es gut mit uns meinen, kann man zuhören. Wobei, da darf man auch prüfen. Der Petrus hat es auch mal mit Jesus gut gemeint, hat gesagt, nee, das widerfahre dir ja nicht, bitte. Du sollst nicht sterben. Aber das war nicht sein Auftrag. Und ich bitte euch auch mal zuzuhören, Leute, die ihr vielleicht nicht mögt, die kritisch euch gegenüberstehen, hört denen auch zu. Denn oftmals ist da ganz schön viel Wahrheit auch drin. Mein Mentor hat mal zu mir gesagt, Kritik, also jetzt negative Kritik, Kritik ist ja eigentlich auch was Positives, Kritik ist kostenlose Beratung. Das fand ich gut. Kritik ist kostenlose Beratung. Und mag die Kritik auch noch so abstrus sein, oftmals ist wirklich noch ein Stück Wahrheit drin. Und davon dürfen wir lernen. Aber alles ist im Licht Gottes und auch der Bibel zu prüfen. Wenn es nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann... Wenn der Chef zum Beispiel sagt, deine Arbeit ist wirklich dein Gehalt nicht wert. Also, nee. Was machst du? Guck doch mal in die Bibel rein. Was steht denn da? 1. Petrus 1, 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Und jetzt kommt's. Sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Du bist teuer erkauft. Es geht gar nicht mehr teurer. Du bist wertvoll. Es ist wichtiger, was Gott sagt, als das, was Menschen sagen. Aber umgekehrt ist es ganz genauso. Letztens habe ich mitbekommen, wie eine Person der anderen Person wohl mitgeteilt hat, du wirst mal in den Himmel kommen. Darf man das so als Mensch beurteilen? Römer 10, 6 bis 10 steht, die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist Christus herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Achtung jetzt. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Gott spricht das Urteil. Wer zu ihm darf und wer in alle Ewigkeit getrennt von ihm leben muss. Und die Bibel gibt uns hierzu einen Maßstab. Ein nächster Punkt, was wir aus den Sendschreiben lernen können. Gott lässt uns nicht in der Ungewissheit. Gott zeigt uns die Konsequenzen auf unseres Handelns. Und das hat er von Anfang an getan. Ihr kennt die Geschichte. Er hat den Menschen geschaffen als ein Wesen, das moralische Entscheidungen treffen kann. Im Gegensatz zum Tier. Ein Tier ist instinktgesteuert. Der Mensch kann Entscheidungen treffen und macht ihn dazu fähig zu lieben. Denn nur wenn wir Entscheidungen treffen können, können wir auch lieben. Nur wenn wir diese Wahlmöglichkeit haben. Sonst wäre der Mensch einfach nur Marionette, Roboter oder wie auch immer. Aber wer will denn schon von einer Marionette geliebt werden? Die sowieso tun muss, was derjenige, der da oben die Fäden zieht, sowieso vorgibt. Das ist keine Liebe. Von Anfang an schenkt Gott dem Menschen die Freiheit zu entscheiden und zeigt ihm aber auch die Konsequenzen. Wie war das bei Adam und Eva? Ihr lieben Menschen, ihr dürft alles essen, alles, aber ein Baum. Da musste er sich entscheiden, will ich oder will ich nicht. Aber wenn du es trotzdem tust, dann, was sagt Gott? Konsequenz, du musst sterben. Und unter dieser Konsequenz leiden wir noch bis heute. Und im Sendschreiben an Ephesus ist das genauso. Wenn du nicht aufhörst, werde ich dein Leuchter von der Stelle rücken. Interessant wäre jetzt nachzufragen, was das jetzt im Konkreten bedeutet, ne? vielleicht die Position, die diese Gemeinde gehabt hat da. Ich weiß nicht, ich bin dem jetzt nicht so nachgegangen. Ist jetzt auch in dem Sinn nicht so wichtig. Aber, dass es nicht angenehm wird, das ist klar. Und in anderen Sendschreiben ist es genauso. Da geht es um die Konsequenzen, wenn man lau ist oder wenn man sich noch auf andere Götter einlässt und so weiter. Gott kündigt immer dann seine Konsequenzen an. Und die Frage ist doch, warum tut er das? Offenbarung 3,19, da steht es, ich überführe und züchtige alle. Oh, jetzt kommt's. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Eine andere Bibelübersetzung, Hoffnung für alle, übersetzt es folgendermaßen. Es ist ein Zeichen meiner Liebe, wenn ich deine Schuld aufdecke und dich mit Strenge erziehe. Was ist die Motivation unseres Gottes? Es ist Liebe. Und diese Liebe erwartet er auch sehnlichst von uns. Was ist das größte Gebot? Du sollst Gott von deinem ganzen Herzen lieben. Das wünscht er sich, danach sehnt er sich. Jesus ist hier aber auch in der Rolle des Anklägers. Wie kann das denn sein? Das ist für manchen von uns bestimmt auch ungewohnt. Wie kann Jesus uns denn anklagen oder diese Gemeinde anklagen? Ist Gott nicht, ist Jesus nicht alle Zeit für uns? Ja, das ist er. Aber er klagt nicht nur unsere Missstände an, sondern er zeigt auch immer gleichzeitig den Ausweg. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Ermahnung von einem Bruder oder Schwester bekommen hast, vielleicht noch irgendwie noch verpackt in einem prophetischen Wort oder so. Kennt ihr das? Kleiner Tipp. Wenn es nur niedermachend ist, wenn es keinen Ausweg zeigt, wenn da nichts Positives drin ist, wie man da rauskommen kann, dann kann das nicht von Gott sein. Gott will nicht, dass wir untergehen. Er will, dass wir leben. Er will uns Leben schenken. Er will uns Leben in der Fülle geben. Und er will uns nicht verdammen. Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Er will, dass wir zurechtkommen. Das ist sein großes Ziel. Und deswegen sagt er auch manchmal Dinge, die uns vielleicht nicht so passen. Kehre um, heißt es ganz oft in den Sendschreiben. Den Weg, den du fälschlicherweise eingeschlagen hast, kehre um. Und vieles, was die angesprochenen Gemeinden getan haben, ertragen haben, erkannt haben, war gut. Da war eine ganze Latte positiver Dinge, die hier Jesus aufzählt. Es gibt einen Spruch, der heißt, das Beste ist der größte Feind des Guten. Das kommt irgendwie aus dem 17. Jahrhundert. Psychologen haben aber herausgefunden, dass folgender Satz genauso stimmt. Der Feind des Besseren ist das Gute. Der Feind des Besseren ist das Gute. Die haben da einen Versuch gemacht, irgendwie mit Probanden. Und die Probanden haben irgendwie ein Problem lösen müssen und das haben sie gut gelöst. Und beim nächsten Ding haben sie genau wieder denselben Weg gewählt. Warum? Ja, sie sind ja zum Erfolg gekommen. Ja. Und haben den besseren Weg außer Acht gelassen. Kann es sein, dass wir uns manchmal in das Gute verrennen und das Beste zur Seite legen? Ihr kennt ja alle die Pharisäer. Wer kennt sie nicht? Pharisäer, kommt ganz oft in der Bibel im Neuen Testament vor. Und die Pharisäer, das war ja ursprünglich eine Erweckungsbewegung, die sich so gegen das griechische, hellenistische Vorstellungssystem gewendet hat. Zitat, es ging ihnen um die Heiligung des Alltags durch die Tora, also durch das Wort Gottes. Also, die haben wohl festgestellt, Glaube hat nicht mehr so viel irgendwie mit dem Alltag zu tun und wir wollen das wieder runterbrechen in den Alltag. Das ist doch cool. Das ist doch was sehr Gutes, oder? Aber wie wir in vielen Auseinandersetzungen Jesu mit den Pharisäern erkennen können, Haben sie auf ihrem Prozess all die Jahre und Jahrhunderte hindurch etwas verloren? Und ich bin davon überzeugt, dass den meisten Pharisäern das gar nicht bewusst war. Sie schätzten sich auf der rechten Seite. Jesus aber hat versucht, ihnen die Augen zu öffnen und manchmal sehr drastisch. Aber sein Ziel war auch Liebe. Er wollte sie zurückbringen zum Vater, den sie überhaupt nicht gekannt haben. Die Pharisäer, die meinten es sicherlich gut. Und auch die Gemeinden in Asien, die hier angesprochen sind, die meinten es sicherlich gut. Aber sie haben etwas Wesentliches in den Hintergrund rücken lassen. Wie geht's dir manchmal damit? Geht's uns nicht auch genauso manchmal? Ich habe letztens so einen College-Blog gefunden. Und da waren Sachen von mir, ja, die ich mal 2006 aufgeschrieben hatte. Und ich war echt beschämt, weil ich gedacht habe, ich habe schon wieder Sachen verloren, die ich damals gehabt habe. Ich habe meinen Blick abgewendet von dem Wichtigsten und habe mich weniger Wichtigem zugewandt. Das hat mich beschämt. Es ist einfach so, im Laufe der Zeit, im Laufe des Lebens verschieben sich die Prioritäten. Manchmal zum Besseren, manchmal aber auch nicht. Irgendwas anderes drängt sich einfach in den Vordergrund. Wir müssen Entscheidungen treffen. Das verändert das Leben, das verändert die Bedingungen um uns herum. Und manchmal vergesse ich. Vergesse ich, was ich einmal als wichtig erkannt habe. Und das ist oftmals nicht bewusst, sondern das ist so schleichend. Die Prioritäten verändern sich, auch wenn wir das gar nicht wollen. Ich gehe mal davon aus, dass jeder, der hier sitzt, wirklich von Herzen Jesus nachfolgen möchte und seinen Willen erkennen möchte. Und dennoch kennst du das, dass du manchmal so einen Mangel spürst und denkst, boah, irgendwie war ich schon mal weiter. Im Sendschreiben an Ephesus formuliert Jesus das als Verlust der ersten Liebe. Wir können ganz viel richtig machen. Wir können ganz viel im Sinne des Herrn tun und trotzdem klagt hier Jesus diese Gemeinde an. Den Verlust der ersten Liebe. Unsere Liebe kann ja breit gefächert sein, ja? Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, ich liebe mein Haus und Hof, ich liebe mein Hobby. Was liebt ihr noch? Keine Ahnung. Aber es gibt nur eine erste Liebe und die hat jeder. Eine erste Liebe. Wo ist denn deine erste Liebe? Was ich an Gott so cool finde, ist, Gott ermutigt. Wer sind von euch Pädagoge? 1, 2, 3, 4. Gott ist ja schon ein cooler Pädagoge, oder? Habt ihr denn mal aus pädagogischer Sicht mal die Bibel gelesen? Müsst ihr mal machen. Und das sehen wir nicht nur in der Offenbarung des Johannes, sondern auch in anderen Begebenheiten, wie Jesus mit Menschen umgeht. Mit der Sünderin am Jakobsbrunnen, mit der Ehebrecherin, mit dem reichen Jüngling. Das ist so cool. Und auch in den Sendschreiben, da haut er den Leuten die Sünden jetzt nicht um die Ohren. Das muss er ja nicht tun, aber er macht's. Sondern er zeigt uns auch, oder er zeigt dieser Gemeinde, was gut läuft, was sie gut machen. Und mich hat echt mal interessiert, wie die Gemeinde darauf reagiert hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einem Beurteilungsgespräch wart mit eurem Vorgesetzten. Und wenn es ein guter Vorgesetzter ist, ja, der euch zu optimaler Leistung bringen will, dann wird er euch zunächst mal all das sagen, was ihr gut macht. Natürlich, wir sind nicht perfekt. Wir machen auch Fehler und wir machen auch Dinge, die wir nicht so gut können. Jeder hat seine Begabung. Und dann erst wird er das bringen, was nicht so gut läuft. Das haben die wahrscheinlich aus der Bibel rausgeholt. Gott ist ein toller Pädagoge. Und genauso macht er es auch mit uns. Und wenn wir auch all das Gute, was wir tun, auch erkennen, dann dürfen wir auch das wahrnehmen, was vielleicht nicht so gut läuft. Und dann gehen wir auch ganz anders mit Kritik um. Bei einer einzigen Gemeinde, die in Laodicea, da ist nur Negatives. Aber ich finde es total interessant, da sagt er aber auch explizit und macht deutlich, wie sehr er sie auch lieb hat. Ganz wichtig. Ein zweiter Punkt beim Personalgespräch ist, genau hinzuhören, worauf legt denn der Chef seinen Wert? Du kannst in deinem Job auch tolle Sachen machen. Vielleicht deinen Kollegen immer das Frühstück bringen oder Kaffee kochen oder so. Ja, findet der Chef wahrscheinlich auch toll. Aber ihm wäre es doch noch wichtiger, dass deine Bilanz irgendwie stimmt. Ja? Dass man da einfach noch mehr Gewicht legt. Klar, oder? Und Gott ist mehr als ein Personalchef. Gott ist der Schöpfer, er hat dich gemacht. Gott ist dein Retter. Gott ist dein Liebhaber, dein Bräutigam. Er kennt dein Herz, er sieht dein Herz. Und da gibt es Dinge, ja, die gefallen ihm und das freut ihn auch. Aber da gibt es Dinge, die sind ihm einfach noch viel wichtiger. Viele von euch kennen die Geschichte nicht wie bei Räubers. Da geht es um den Tom. Ja. Tom, der von den Räubern herausgerettet wurde, ja, und ja, fühlt sich nicht so gut und so weiter und kann es gar nicht so richtig kapieren, auf einmal beim König zu sein. Und irgendwann schnallt das doch, ja, dass er beim König sein darf. Und auf einmal tut er lauter tolle Sachen nur für den König, ja. Den ganzen Tag und am Abend fällt er müde ins Bett. Und irgendwann nachts kommt dann der König vorbei, ja. Und er fand es toll, was der da schon gemacht hat. Der Tom hat alles für den König getan. Aber viel wichtiger war ihm, hey Tom, du warst heute gar nicht bei mir auf meinem Schoß. Gott ermutigt, sei ein Überwinder. Sei ein Überwinder. Etwas überwinden. Das klingt anstrengend, oder? Ein Hindernis überwinden. Und überwinden ist auch manchmal schwierig, vielleicht immer, ich weiß es nicht. Aber jemand, der geübt ist zu überwinden, dem wird es immer leichter fallen. Ich habe jetzt wieder angefangen zu laufen. So. Am Anfang hast du halt einfach Schmerzen. Das ist halt so. Ich bin jetzt auch schon 50. Ne? Man kriegt Muskelkater und so weiter, wenn man eine Stunde gelaufen ist. Aber nach einer Zeit geht's. Es ist weiterhin anstrengend, aber es geht. Man ist geübt. Überwinden kann man auch üben. Ich komme zum letzten Punkt. Gott zeigt uns den Lohn. Das finde ich immer am tollsten. Und ich möchte meine Predigt mehr oder weniger auch damit abschließen, indem ich den Lohn euch einfach nur vorlese. Hinter jedem Sendschreiben steht der Lohn, den Gott uns gibt. Lasst es einfach mal bei euch auf der Zunge zergehen und verinnerlicht es mal. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Wer überwindet, zweites, sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen, und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das auf dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wie würden wir als Gemeinde reagieren, wenn wir auf einmal so ein Schreiben bekommen würden? Oder wenn du persönlich so ein Schreiben bekommen würdest? Und interessant wäre, was würde denn der Herr da draufschreiben? Sicherlich Ermutigendes, aber sicherlich auch etwas, was ihm nicht gefällt. Jesus ist der Herr. Er ist die Autorität und er hat das letzte Wort. Wir wollen mehr auf ihn hören, als auf das, was Menschen sagen. Und das, was Menschen sagen, können wir im Lichte Gottes prüfen. Wir wollen ihn hören, egal ob er uns lobt oder uns zurechtweist. Und letztendlich kommt es nur auf sein Urteil drauf an. Und er erzieht uns. Und wenn er uns unsere Sünde offenbart, nur dann, weil er uns liebt. Und er ermutigt uns. Überwinde und ich werde dich reich belohnen. Ich werde dich reich belohnen. Amen.